aus dem ersten Buch Mose. Wir wollen mal zusammen lesen, einfach mal die Verse 1 bis 7 aus 1. Mose Kapitel 3. Ich lese dann einfach mal vor. Da heißt es, und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht essen von jedem Baum des Gartens? Und die Frau sprach zu der Schlange, von der Frucht der Bäume des Gartens essen wir. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, davon sollt ihr nicht essen und sie nicht anrühren, damit ihr nicht sterbt. Und die Schlange sprach zu der Frau, ihr werdet durchaus nicht sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert wäre, um Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Mann bei ihr, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan, und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Bis dahin wollen wir heute Morgen lesen. Ja, ich wollte mit euch heute Morgen ein wenig nachdenken über diesen Sündenfall, ne? So bezeichnet man ja diesen Abschnitt. Und da gibt es so manches, was wir daraus lernen dürfen. Ne? Der Paulus schreibt ja mal im Korintherbrief eine sehr interessante Aussage mit Blick auf die Angriffe des Satans, dass uns ja nicht unbekannt ist, ne? Was er will. Ne? Das heißt, wir können ein ganzes Stück weit, wenn wir die Bibel studieren, auch erkennen, wie geht denn der Teufel vor? Was sind seine Ziele? Wie versucht er sie zu erreichen? Und gerade dieses dritte Kapitel im 1. Mose darf uns da eine ganz große Hilfe sein, manches über dieses Vorgehen des Verführers zu lernen. Und das ist ganz wertvoll, denn am Ende des Tages sollten wir ja auch wissen, wer unser Feind ist, ne? Wie er vorgeht und wie wir entsprechend darauf reagieren können. Nun, wenn wir einmal hineinschauen jetzt in dieses dritte Kapitel des ersten Buches Mose, dann gibt es da gleich ein paar spannende Dinge in diesem ersten Vers, die uns da gezeigt werden. Was sind denn so Erkenntnisse, ne, die wir da gleich mal gewinnen können? Was ist denn so das Erste, was euch auffällt über das Vorgehen des Teufels? Was wird uns hier über ihn berichtet?
Also erst einmal, dass die Schlange listig war. Und zwar listiger als die anderen Tiere.
Jawohl, perfekt. Gell? Die Schlange war listig. Na? Und das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Das heißt, wie geht der Satan vor, wenn er versucht, die Menschen zu verführen?
Listig,
genau, richtig. Na? Die Bibel vergleicht ihn mal im Neuen Testament mit einem Löwen und da beschreibt sie ihn und sagt, der Satan geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Na? Und das heißt, wenn wir uns das mal vorstellen, was macht denn so ein Löwe, wenn er da um die Herde mit Büffeln herumschleicht? Na? Wo wird er am Ende zuschlagen?
Beim schwächsten Teil.
Jawohl, beim schwächsten Teil, ganz genau. Der guckt sich genau die Schwachstelle aus. Und genauso ist es auch mit dem Satan. Der Satan ist listig. Das heißt, er geht klug vor. Verstehen wir? Gell? Und er guckt sich genau aus, wo er zuschlagen kann. Das Spannende ist, dass im Hebräischen dieses Wort für listig und im Vers 25 vorher, da heißt es, sie waren beide nackt, die sind fast identisch, die Worte, ne? Die klingen aneinander an. Das heißt, die List des Satans zielt auf die Nacktheit des Menschen. Das heißt, dorthin, wo er verwundbar ist. Und der Satan weiß, wo wir verwundbar sind. Wenn man sowas sieht, dann könnte einem das im ersten Moment natürlich unheimlich Angst machen. Aber das geht gar nicht darum, uns Angst zu machen, sondern es geht darum, uns ganz entscheidende Dinge über den Satan mitzuteilen. Nämlich, wie er vorgeht. Er ist listig, er zielt auf unsere Nacktheit, er zielt auf diese Stellen, wo unser Schwachpunkt ist. Und es ist wichtig, dass wir das anerkennen. Warum? Was können wir jetzt tun?
Jetzt können alle wieder reden, normal.
Also ich muss meine Schwachstellen kennenlernen.
Jawohl, also das ist schon mal ganz wichtig, dass ich ein Stück weit auch mich selber kennenlerne, gell? Mich selber sozusagen auch in ein ehrliches Licht rücke. Ne? Wir sind ja oft Meister darin, uns selbst zu betrügen, ne? Uns und andere, indem wir vorgaukeln, wer wir sind, was wir haben, was wir können, wie toll wir sind, ne? Und dabei unsere eigentlichen Schwachstellen überspielen. Tatsächlich ist es, wir haben genug Schwachstellen und der Satan kennt sie. Was wäre jetzt die konsequente Schlussfolgerung daraus für mich? Was schreibt denn Paulus im Epheserbrief? Denken wir mal an diesen Abschnitt, wo es um diesen geistlichen Kampf geht. Den beginnt er mit einem ganz interessanten Satz. Da sagt er am Anfang nämlich, werdet was? Werdet stark. Gell? Werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das heißt, ich muss anerkennen, dass ich schwach bin. Ich muss anerkennen, dass ich es ohne Jesus nicht schaffe. Und genau dafür ist er ja da. Es ist ein paar Jahre zurück und an dieses Beispiel muss ich an dieser Stelle immer wieder denken. Da kam meine große Tochter und hat gesagt, Papa, wie ist denn das mit der Macht vom Teufel? Und ich hatte früher immer viel Playmobil gespielt, ne? Und ich hatte aus meiner Playmobil-Zeit noch so ein Fort mit ein paar Soldaten und dann hatte ich natürlich auch so ein paar Familien, auch mit kleinen Kindern und ein paar Indianer und Banditen, was so alles zum Wilden Westen dazugehört. Und habe ich das alles aufgebaut für mein Töchterlein und dann habe ich draußen vor dem Fort, ne, jetzt, das ist natürlich heute, wäre das wahrscheinlich verboten, ne, da wird man gleich wegen Rassismus angeklagt, habe ich die Indianer und die Banditen aufgebaut, sozusagen als die Bösewichte, ne? Und im Fort waren dann die Soldaten und da war auch diese Familie mit ihrem Kind und dann ging dieses Kind, und dann habe ich die Leni gefragt, wo ist das Kind denn sicher? Da hat sie gesagt, ja, in der Burg, in diesem Fort. Und dann ging dieses Kind nach draußen und auf einmal war es nicht mehr sicher. Ja? Das heißt, wir haben auch so eine Burg, auch so ein Fort, in dem wir sicher sind. Und diese Burg ist niemand anderes als Jesus Christus selbst. Der Satan geht listig vor, das müssen wir wissen. Und wir sind schwach, das müssen wir anerkennen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Zuflucht nehmen zu Jesus. Da sind wir sicher und geborgen. Dann brauche ich keine Angst haben vor dem Teufel. Verstehen wir, der Teufel ist am Ende des Tages ein besiegter Gegner. Gell? Jesus Christus hat der Schlange den Kopf zertreten. Aber das Spannende an Schlangen ist, dass auch tote Schlangen noch Gefahr mit sich bringen. Ne? Es gab vor, ich glaube, 2 Jahren war es, habe ich gelesen in den Nachrichten, einen spannenden Fall in China. Da war ein Koch, die Chinesen haben ja manchmal sehr spannende Essgewohnheiten. Ne? Und da war ein Koch, der hat eine Suppe aus Schlange gemacht, aus einer Giftschlange. Der hat für diese Suppe der Giftschlange vorher den Kopf abgetrennt, hat den Rest zerschnippelt, in die Suppe gepackt und als er jetzt diesen Kopf der Giftschlange wegräumen wollte, hat dieser Kopf, der abgeschnittene Kopf, ihn gebissen und da kein Gegengift vorhanden war, ist dieser Koch tatsächlich an diesem Biss gestorben. Und ich habe das dann etwas recherchiert und das ist tatsächlich so, dass Schlangen auch nach ihrem Tod bis zu einem gewissen Zeitpunkt noch beißen, na, das wie ein Reflex noch beißen und damit auch ihr Gift injizieren können. Und das ist ein wunderbares Bild auch für den Satan. Im Prinzip, na, er ist besiegt, der Schlange ist der Kopf zertreten, aber er kann doch immer Schaden zufügen. Das heißt, wir brauchen keine Angst vor ihm haben, aber wir sollten ihn ernst nehmen. Das ist ganz wichtig. Und wir brauchen keine Angst haben, weil wir Jesus Christus haben. Zu ihm wollen wir Zuflucht nehmen. Da ist der, der uns hilft, auch gegen diese listigen Anschläge des Satans. Jetzt wollen wir mal hineinschauen in diesen Text. Wie geht denn der Teufel in seiner List an dieser Stelle vor? Was ist denn das Erste, was wir nun über sein listiges Vorgehen erfahren in diesem Abschnitt? Schaut mal ganz an den Anfang des ersten Verses. Was macht er? Wie tritt er denn auf? Jawohl, er hat gesprochen, sehr gut, ganz genau. Aber noch bevor er spricht, was macht er?
Er hinterfragt Gottes Rede, was Gott gesagt hat.
Super, perfekt, genau. Aber noch bevor er spricht und hinterfragt, was macht er? Schaut mal ganz an die ersten Worte des Verses. Er gebraucht etwas. Nämlich eine Schlange. Die Schlange ist in diesem Fall ja nicht der Satan. Das ist ja eins der Tiere des Feldes, die Gott geschaffen hat. Das heißt, der Satan macht sich Gottes Schöpfung zunutze sozusagen. Der missbraucht Gottes Schöpfung. Und das Spannende an dieser Stelle ist, ja, dass hier im Hebräischen für Schlange ein sehr interessantes Wort steht, nämlich Nahash. Es gibt verschiedene Worte im Hebräischen, um Schlangen zu bezeichnen. Und das Wort, das hier gebraucht wird, Nahash, bezeichnet laut Gäbelein, na, wenn man seinen Alttestament-Kommentar beispielsweise mal liest, bezeichnet eigentlich eine leuchtende Gestalt. Und jetzt merken wir auf einmal etwas. Das heißt, der Satan kommt daher und gebraucht eine leuchtende Gestalt. Das erinnert uns doch an eine Stelle, wo der Paulus mal etwas ganz Entscheidendes über den Satan sagt. Nämlich, wie kommt er daher? Als was verstellt er sich? Als was verstellt sich der Satan? 2. Korintherbrief. Sehr gut, als ein Engel des Lichts. Und genau das macht er hier auch. Ne? Er kommt daher in diesem Gewand, dieser leuchtenden Gestalt, dieser Schlange. Er gebraucht förmlich diese Schlange oder missbraucht sie. Ne? Und da kommt noch etwas zum Tragen. Wer hat denn der Schlange diesen Namen Nahasch gegeben, die leuchtende Gestalt? Wer hat ihr denn diesen Namen gegeben?
Adam.
Natürlich, der Adam, also den Tieren, die Namen gab. Wie hat denn das funktioniert? Wie hat denn der Adam die Namen an die Tiere verteilt? Wie hat er das wohl gemacht? Was meint ihr? Ha, der wird die Tiere beobachtet haben und wird ihnen dann Namen gegeben haben, die zu der Art, zu irgendwelchen bestimmten Dingen an diesen Tieren passten. Ne? Zum Beispiel das hebräische Wort für Hund bezeichnet eigentlich einen Beißer, ne? Einen, der zupacken kann. Ne? Das heißt, der hat den beobachtet und hat gemerkt, hoppla, das Tier, das kann richtig gut zupacken. Verstehen wir? Gell? Und so hat er auch diese Schlange beobachtet und es war eine leuchtende Gestalt. Das heißt, was war der Adam wohl von dieser Gestalt?
Beeindruckt.
Ja, natürlich beeindruckt, oder? Man muss sich auch mal hier vorstellen, hier beginnt ein Tier mit Adam und Eva zu reden und Adam und Eva wundert das noch nicht einmal. Na? Jetzt stellt euch mal vor, ihr geht morgens spazieren und dann begegnet euch ein Fuchs am Waldrand und plötzlich spricht er mit euch. Da werdet ihr wahrscheinlich ein bisschen erstaunt, oder? Das wird uns schon in etwas bewegen. Was ist hier los? Da stimmt doch was nicht. Na? Aber Adam und Eva, für die war das nicht mal überraschend, dass die Schlange mit ihnen spricht. Da steht kein Wort der Überraschung. Sonst hätten sie doch was gemerkt. Das heißt, der Teufel benutzt etwas, wovon der Mensch fasziniert ist. Warum denn? Warum benutzt der Teufel gerne Dinge, von denen wir fasziniert sind? Was passiert denn, wenn ich von einer Sache fasziniert bin? Also Faszination ist keine Sünde, aber was ist die Gefahr, die mit Faszination von einer Sache einhergeht?
Ja, ich beschäftige mich damit. Ich schaue mir das an. Ich interessiere mich dafür.
Perfekt, gell? Ich beschäftige mich damit, ich schaue mir das an, ich interessiere mich dafür. Dann weiter, was noch? Was passiert noch? Was bringt Faszination mit sich? Was ist die große Gefahr von Faszination? Dass wir was tun?
Ja, wir lassen uns blenden, der Blick ist nicht mehr klar.
Richtig, gell? Bei einer Faszination einer Sache wird der Blick unklar, versteht ihr? Der wird unnüchtern, ne? Der wird emotional. Verstehen wir? Das heißt, wir lernen hier zwei ganz wichtige Dinge über die List des Satans. Das eine ist, dass er daherkommt als in einer leuchtenden Gestalt, gell? Als ein Engel des Lichts. Das heißt, die Verführung kommt immer wieder fromm daher. Die kommt so fromm daher. So viel Prozent Wahrheit sind da drin. Denken wir nochmal dran, wie allein Hitler, ne? Am Ende war das immer noch plump, aber wie allein Hitler verführt hat, wie viele Bibelworte zitiert wurden. Denken wir daran, da wird man nachher nochmal draufkommen, wie die moderne Theologie das Ganze gemacht hat. Wie viele Bibelworte daherkommen, wie fromm die Verführung daherkommt. Ja? Und das ist ganz normal. Na, die Verführung muss fromm daherkommen, sonst würden wir ihr nicht auf den Leim gehen. Der Satan weiß ganz genau, wenn er heute mit dem großen Schild in die Gemeinden tritt, na, hier ist der neue Weg, ich bin's, na, der Teufel, dann würde keiner ihm nachfolgen. Also muss er sich verstellen als ein Engel des Lichts. Der Helmut Thielecke hat erzählt, wie er nach dem Krieg in einem Flüchtlingslager gearbeitet hat und dort haben sie Kinderstunden unter anderem abgehalten für die Kinder, die dort in dem Lager waren. Und in einer dieser Kinderstunden haben sie auch mit Kasperltheater versucht, verschiedene Bibelgeschichten den Kindern nahezubringen. Und er hatte die ehrenvolle Aufgabe, den Teufel zu spielen. Und als er eben dran kam mit seiner Figur, ist er aufgetreten und dann hat er gerufen zu den Kindern, ha, ich bin's, der Teufel. Und dann hat er so Höllengeräusche gemacht. Und dann hat er den Kindern erzählt, sie sollen doch bitte den Eltern die Zunge rausstrecken und sie sollen Bananenschalen auf den Boden werfen, damit die alten Leute drauf ausrutschen. Und daraufhin hat er nach diesem Kasperltheater natürlich massiv Angriffe von den Eltern erlebt. Aber er hat gesagt, es macht doch gar keinen Sinn, weil was ist passiert in der Folge? Naja, kein Mensch will was mit dem Teufel zu tun haben. Die Kinder haben eben genau diese Dinge nicht getan. Wer will denn mit dem Teufel was zu tun haben? Und genau das weiß der Teufel und so kommt er fromm daher. Als Engel des Lichts in einer Lichtgestalt. Damit er uns täuschen kann. Und das Zweite ist, er benutzt dabei gerne Dinge, von denen wir fasziniert sind. Weil Faszination dazu führen kann, dass wir unnüchtern werden. Und so ist es wichtig, dass wir lernen, auch die Dinge zu hinterfragen, von denen wir fasziniert sind. Passt das wirklich? Auch mit dem Wort Gottes überein. Die Schlange war listiger. heißt es hier. Gell? Nun passiert etwas Besonderes, wenn wir weiterschauen. Also er gebraucht diese Schlange und jetzt, das wurde schon angesprochen, tut er was? Er kommt in diesen Garten oder ist in diesem Garten und er sieht dort die Eva und den Adam. Und was macht er jetzt? Was ist das Nächste, was er tut? Auch noch in diesem ersten Vers. Was beginnt er? Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und was tut er jetzt?
Er sucht sich einen raus, mit dem er redet.
Super, perfekt. Er sucht sich einen raus, mit dem er redet. Gell? Und dabei verdreht er gleich mal die von Gott gegebene Reihenfolge. Ne? Aber das Entscheidende an dieser Stelle ist, er spricht. Das heißt, ich komme nicht unbeschadet durch diese Welt, indem ich nicht das Gespräch mit der Schlange suche, sondern die Schlange kommt in meine Welt hinein. Verstehen wir? Sie wird mit uns sprechen. Das heißt, der Satan spricht in unser Leben hinein. Das muss uns bewusst sein. Na, die Eva ging vielleicht durch den Garten, die hat sich gar nichts dabei gedacht. Und plötzlich spricht er in ihr Leben hinein. Bin ich auch darauf vorbereitet, dass wenn er spricht, in diesem Sprechen liegt nämlich eine große Chance für uns, nämlich welche? Was sagt denn der Herr Jesus über das, was wir reden? Was kommt dadurch zum Ausdruck? Was kommt in unserem Reden zum Ausdruck?
Wovon das Herz voll ist, Gott im Mund
über. Jawohl, ganz genau. Das heißt, das, was in unserem Herzen ist, kommt in unserem Sprechen zum Ausdruck. Da darf ich mich selbst einmal hinterfragen, über was ich so die ganze Zeit rede. Das ist ein Stück weit ein Spiegelbild dessen, was in meinem Herzen, in meinen innersten Gedanken mich wirklich bewegt. Wessen das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Na, das heißt, in diesem Sprechen des Satans, auf der einen Seite darf uns eine Warnung sein, er spricht ungefragt in unser Leben. Es kommt nicht darauf an, ob ich mit ihm sprechen will, sondern er will mit mir sprechen, er wird in unser Leben hineinsprechen. Und dafür hat er viele Kanäle. Ne? Da gibt es so viele Kanäle, die er nutzen kann. Das können Bilder sein, mit denen er hineinspricht. Das können Dinge sein, die wir hören. Das können Dinge sein, die wir lesen. Ne? Und gerade in der heutigen Zeit, denkt man mal an das Internet. Mit welchen massiven Mitteln er da versucht, immer und immer und immer wieder in unser Leben hineinzusprechen. Anzufangen, dass seine Gedanken auf fruchtbaren Boden fallen in unserem Herzen. Ungefragt macht er das. Aber darin liegt auch eine Chance. Nämlich an dem, was jemand sagt, kann ich auch erkennen, wer dahinter steckt. Was brauche ich dazu, um es zu erkennen? Was brauche ich?
Ich brauche einen klaren Blick.
Ja, weil ich brauche einen klaren Blick. Und wo gewinne ich denn diesen klaren Blick?
Ja, bei meinem Herrn.
Jawohl, bei meinem Herrn. Und wo konkret? Wie machen wir das? Wie kriege ich diesen klaren Blick, wenn er jetzt hineinspricht in mein Leben? Oftmals merke ich es ja erstmal noch gar nicht. Die Eva hat ja auch nicht gemerkt, dass das der Teufel ist im ersten Moment. Ne? Verstehen wir? Die merkt es bis zum Schluss nicht, wer wirklich dahinter steckt.
Ja, ich muss die Gegenwart suchen.
Jawohl, sehr gut. Ich muss Gottes Gegenwart suchen, gell? Na, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, oder? Woran erkenne ich am besten die gefälschte Geldnote? Naja, wenn ich das Original kenne, dann kann ich am besten die gefälschte kennen. So ist es auch hier, ne? Das Wichtige, um das Sprechen des Satans zu identifizieren, ist, dass wir Gottes Sprechen kennen. Und das ist uns geoffenbart in seinem Wort. Seht ihr, das ist so elementar, dass wir Gottes Wort kennen, dass wir darin lesen, dass wir darin forschen, dass wir diese Dinge auch uns bemühen zu behalten und ihn darum bitten, dass er uns hilft, die zu behalten. Dass wir Gottes Wort hernehmen, dass wir die Bibel hernehmen, um daran zu prüfen, mit was wir konfrontiert würden. Die Bilder, die Gedanken, die Ideologien, das, was wir hören, was wir sehen, dass wir es prüfen an dem, was sagt die Bibel dazu. Auch unsere Gefühlswelt, dass wir prüfen, was sagt denn die Bibel dazu? Und dass wir uns dann auch trauen, die richtige Entscheidung zu treffen, auch wenn sie vielleicht uns nicht gefällt in dem Moment. Aber dass die Bibel wirklich Gottes Wort, dass das die Richtschnur unserer Entscheidungen und unseres Lebens ist. Und wenn ich mir angewöhne, mal alles zu prüfen, immer wieder neu an dem, was sagt denn die Bibel dazu? Wie denkt Gott in seinem Wort darüber? Dann werden wir immer mehr erkennen dürfen, wo der Verführer spricht und wo nicht, wo Gefahr droht und wo nicht. Der Satan spricht. Und jetzt ist es auch interessant, was spricht er denn? Ja, wenn wir noch in diesem ersten Vers, wir sind nur noch im ersten Vers, gell? Aber das macht nichts, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Na, was spricht denn der Satan?
Ja, sollte Gott gesagt haben, also ich weiß.
Super. Hm?
Irgendwie, er hinterfragt Gott.
Jawohl, er hinterfragt Gott, na, er versucht Zweifel zu säen. Oder? Das ist genau das, was er tut. Wenn er sagt, Gott gibt's nicht, dann hätte die Eva nicht geglaubt, stimmt's?
Ja.
Na? Das heißt, er muss das viel klüger, subtiler anstellen. Und er kommt nicht daher und sagt, Gott gibt's nicht bei den Frommen, sondern bei den Frommen kommt er daher und sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben? Meinst du wirklich? Hast du Gott wirklich richtig verstanden? Und damit es auch wirklich, damit dieser Zweifel sich auch wirklich setzen kann, damit er auf fruchtbaren Boden fällt, tut er etwas. Achtet doch mal genau auf die Formulierung und dann schaut mal bitte an den Anfang dieses ersten Verses, da wird ja Gott nochmal erwähnt, aber anders. Was ist der Unterschied zwischen der Art, wie der Satan über Gott spricht und wie die Bibel an dieser Stelle über Gott spricht? Da heißt es, und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Das ist ganz interessant. Wenn ihr durch den Schöpfungsbericht geht, dann kommt im ersten Kapitel immer nur das Wort Gott vor. Da steht im Hebräischen Elohim. Und Elohim bezeichnet so diesen fernen, großen Schöpfergott. Ab dem zweiten Kapitel, da wird ja nochmal ein Blick in den Schöpfungsbericht geworfen, passiert etwas ganz Interessantes. Ab dem zweiten Kapitel, ab dem vierten Vers, da heißt es, dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden. Und ab diesem Moment ist in dem zweiten Kapitel nicht mehr die Rede von Gott, sondern von Gott der Herr. Das heißt, im Hebräischen heißt das Yahweh Elohim. Da ist die Rede von Yahweh. Das ist das, was, ja? Und Yahweh, denkt mal daran, was ist denn Yahweh? Das ist der Name Gottes. Wenn ich jemandem meinen Namen gebe, dann stelle ich mich ihm vor, dann will ich was mit ihm haben. Wozu gebe ich jemandem meinen Namen bekannt?
Damit ich reden kann, damit ich ansprechen kann.
Jawohl, damit ich mit ihm reden kann, damit ich ihn ansprechen kann. Das heißt, was will ich mit ihm?
Ja, Kontakt.
Ich will Beziehung haben. Und jetzt ist es ganz spannend in der Bibel. Yahweh ist genau dieser Beziehungsgott. Verstehen wir? In Yahweh wird Gott Mensch. Jesus Christus ist dieser Yahweh. Verstehen wir? Jesus sagt von sich die Ich-Bin-Worte, gell? Und Yahweh heißt Ich Bin. Deswegen haben die Juden sich darüber auch so aufgeregt. Denkt mal, als Jesus über den See geht, ne? Und der Sturm ist, die Jünger sind im Sturm und haben Angst und dann kommt Jesus über den See und dann begegnet er ihnen und sie denken, es ist ein Gespenst und dann sagt er, fürchtet euch nicht. Ich bin's, so übersetzen unsere Übersetzungen, das ist auch okay. Na, aber im Griechischen steht einfach nur Ego Emi, ich bin. Fürchtet euch nicht, ich bin. Und wenn wir zum Beispiel an die Stelle denken, da wird es noch deutlicher, wo er mit den Sadduzäern redet über die Auferstehung und das Leben nach dem Tod, die glaubten ja nicht daran, da sagt er, ehe Abraham ward, bin ich. Jesus ist dieser Ich bin. Da gäbe es noch viele Stellen, die das zeigen. Jesus ist Yahweh. Jesus ist der lebendige Gott. Gell? Ja, Jesus heißt, ist griechisch und bedeutet, wenn ich es wörtlich übersetzen würde, Yahweh rettet. Oder man kann auch übersetzen, Yahweh in der Aktion der Rettung. Das heißt, sehe ich Jesus, dann sehe ich, wie Yahweh rettet. Im zweiten Kapitel des Schöpfungsberichtes, wenn Gott von sich nicht mehr nur als Elohim, sondern als Yahweh Elohim spricht, also als dieser Beziehungsgott, und wir dann mal gucken, um was geht's denn in diesem zweiten Kapitel auf einmal, im Gegensatz zum ersten Kapitel des Schöpfungsberichtes. Was ist der Unterschied zwischen Kapitel 1 und Kapitel 2? Was erleben wir in Kapitel 1? Das ist einfach. Das ist einfach eine chronologische Darstellung der Schöpfung. Und in Kapitel 2 geht es auf einmal um was? Super, da geht es um den Menschen. Schaut euch dieses Kapitel 2 an. Da geht es darum, wie er speziell den Menschen schafft, wie er für diesen Menschen den Garten Eden vorbereitet. Verstehen wir? Das ist wie wenn ich weiß noch, wo unser erstes Kind kam, ne? Und man macht das bei den anderen natürlich ganz genauso. Dann beginnt man wie so ein Nest vorzubereiten, ne? Dass dieses Kindlein sich wohlfühlt, wenn es dann kommt. Und genau das macht Gott. Da wird berichtet, wie er aus der Erde, wie er aus dem Staub der Erde den Menschen tüpfert, so kann man dieses Wort auch übersetzen. Verstehen wir? Da steckt diese ganze Liebe drin, mit der er das gemacht hat. Die ganze Energie, die er da reingesteckt hat. Und dann bereitet er diesen Garten, hat er vorbereitet, und dann setzt er diesen Menschen in diesen Garten und setzt ihn in eine Beziehung zu sich selbst. Das ist der Kernpunkt des zweiten Kapitels. Deswegen ist da von Yahweh Elohim die Rede und nicht mehr nur von Elohim. Und jetzt passiert etwas Interessantes. Wenn der Teufel hier von Gott redet, dann gebraucht er nicht den Namen Yahweh, sondern nur Elohim, nur Gott. Was macht er dadurch, wenn er diesen Beziehungsgedanken weglässt? Was versucht er dadurch schon zu erreichen? Das ist wie ein kleiner Kniff. Wir haben das vielleicht... Jawohl. Vielleicht wertet er ihn ab. Könnte man noch sagen, okay, Elohim ist ja auch Gott. Ne? Aber was passiert? Denkt nochmal an die Beziehung zum Menschen. Was schafft er dadurch?
Distanz.
Super. Dadurch beginnt er, eine Distanz zu schaffen. Der redet nur vom fernen Schöpfer Gott. Und denkt mal dran, wie der Mensch allgemein über Gott denkt. Na, sofern er noch an einen Gott glaubt, dann ist es im normalen Fall so ein großer Gott irgendwo hinterm Sternenzelt weit, weit weg. Verstehen wir es? Genau das Bild. Der Herrgott. Ne? Da ist keine persönliche Beziehung da. Das ist weit weg. Und das ist ein ganz entscheidendes Element in seiner Verführungstaktik. Dass er eine Distanz schafft zwischen uns und Gott. Denn in dem Moment, wo eine Distanz auftritt, ne, kann ich dem Menschen auch einreden, könnte es sein, dass du ihn überhaupt falsch verstanden hast. Wie willst denn du, kleines Menschlein, Gott richtig verstehen, wo du doch so weit weg bist von ihm? Der ist so groß, so weit weg, so über dem Sternenzelt. Da ist irgendwo Thron da auf seinem Thron im Himmel und du bist hier auf der Erde. Kann das sein, dass du ihn vielleicht falsch verstanden? Woher willst denn du wissen, was Gott wirklich will? Sehen wir, das ist im Übrigen ein ganz interessanter Ansatz, den der Teufel gewählt hat über die moderne Theologie und darüber auch über die Philosophie. Ja, wenn wir zum Beispiel mal hineinschauen, was prägt unser Denken heute? Das ist so wichtig, dass wir uns ein bisschen auch auskennen in der Geschichte, wer wir sind und wo wir herkommen. Ne? Da gab es, wenn wir ein bisschen zurückgehen, ne, einen Mann namens Hegel. Der hat etwas aufgegriffen aus dem griechischen Altertum und wieder populär und salonfähig gemacht, was ein Stück weit verschüttet war, nämlich die sogenannte Dialektik. Weiß jemand, was man unter Dialektik versteht? Macht nichts, wenn es noch nie einer gehört hat. Ich erkläre es euch und wir werden sehen, dass es genau das, was heute unser Denken bestimmt. Und zwar nicht nur im Allgemeinen, sondern mittlerweile auch, wenn wir über Gottes Wort reden. Dialektik bedeutet, letztlich steckt dahinter der Gedanke, dass ich nichts so wirklich genau wissen kann. Ich stelle eine These auf, dann gibt es eine Antithese dazu und die beiden verbinden sich und es gibt eine Synthese. Das heißt, aus der einen These und dem Gegenargument mache ich so eine Kompromisslösung. Na? Und diese Kompromisslösung ist schon mal viel intelligenter wie diese beiden Thesen, die vorher da waren. Dann habe ich zu dieser Kompromisslösung wieder ein Gegenargument und ich komme wieder zu einer Kompromisslösung. Na? Das heißt, es gibt keine absolute Wahrheit. Sondern ich muss lernen, immer wieder so eine Kompromisslösung zu finden. Und genau dieser Gedanke, merkt man was, der prägt unser ganzes Denken heute. Es gibt nicht nur die eine Wahrheit. Ah, der eine sieht so, der andere so, dann müssen wir einen Kompromiss schaffen. Das geht bis in die Politik, schauen wir, wie Politik gemacht wird. Läuft genauso. Und das hat unheimlich tief unsere ganze Theologie geprägt. Da war die These, die Bibel ist Gottes Wort. Dann kam die Gegenthese, nein, die Bibel kann doch gar nicht Gottes Wort sein. Ja, dann machen wir so eine Kompromisslösung draus. Ein Teil davon ist von Gott und der andere Teil ist von Menschen hinzugedichtet. Dann geht's weiter, verstehen wir? Dann geht's weiter. Naja, jetzt ist so diese Teillösung da. Die Bibel ist inspiriert durch Gottes Geist, waren die Schreiber inspiriert? Die Gegenthese, nein, die können doch nicht inspiriert gewesen sein. Na, und was ist der Kompromiss? Also, das waren Menschen, die beeinflusst waren von Gott, aber doch ihre Gedanken niedergeschrieben haben. Merken wir was? Wie man Stück für Stück abgerückt ist von der eigentlichen, jetzt sage ich es mal, ganz naiven Haltung, Gottes Wort, so wie es da steht, als wahr anzunehmen. Und wie man sich dabei noch klüger und besser fühlt als davor. Mann, sind wir heute klug geworden. Ha, ich muss nimmer einfach auf einem Standpunkt beharren. Ach, wir sind fähig, Kompromisse zu schließen. Und natürlich gibt es Situationen, wo ein Kompromiss gut ist. Aber bitte nicht, wenn es um die Wahrheit geht. Und es gibt absolute Wahrheit. Ich kann mich erinnern, dass ich mal ein Gespräch mit einem Mann hatte an einem Marktstand. Da ging es genau um so ein Thema. Und dann ging es um diese Frage nach der absoluten Wahrheit. Und da habe ich gesagt, naja, dann ist 2 plus 2 auch nicht mehr 4. Und dann hat er gesagt, nein. Dann habe ich ihn angeguckt und gesagt, also haben dann gefragt, ob noch alles in Ordnung ist. Ne? Aber genau so weit geht es dann, wenn jemand wirklich das konsequent zu Ende denkt. Es gibt keine absolute Wahrheit mehr. Ich muss lernen, Kompromisse zu schließen. Und ich fühle mich dabei noch klüger und besser. Ach, waren meine Vorfahren dumm, die das einfach so geglaubt haben, wie es da drin stand. Der Teufel erreicht sein Ziel. Er schafft Distanz zwischen uns und Gott. Und dann stellt er geschickt in Frage, sollte Gott es wirklich so gesagt haben? Und natürlich ist es richtig, dass wir auch lernen, unsere eigenen Positionen mal zu hinterfragen und zu gucken, steht das denn wirklich in der Bibel? Auf der Ebene ist es sogar richtig und gut, uns auch von Zeit zu Zeit zu hinterfragen. Aber nicht, indem wir fragen, hat Gott wirklich gesagt, und Gottes Wort anfangen in Zweifel zu ziehen. Aber das ist genau das, was der Teufel will. Distanz schaffen, Gottes Wort in Zweifel setzen. Und jetzt macht er seinen nächsten Kniff. Hat Gott wirklich gesagt? Und was tut er jetzt? Schaut mal hinein, was sagt er jetzt weiter?
Er übertreibt.
Ja, sehr gut. Sehr gut, er übertreibt, aber nicht nur übertreiben, sondern er geht sogar noch weiter. Was macht er eigentlich? Na, von wie vielen Bäumen sollten Sie nicht essen?
Von einem.
Von einem. Und was macht der Satan? Der macht alle draus. Das heißt, der dreht das Ding einfach um. Gell? Was wisst ihr, was das griechische Wort für Teufel ist? Diabolos. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Was bedeutet denn Diabolos? Weiß das jemand vielleicht zufällig?
Durcheinanderbringer.
Jawohl. Durcheinanderbringer, eigentlich, wenn man es wörtlich übersetzt, sogar Durcheinanderwerfer. Ne? Gell? Das setzt sich, dia heißt durch etwas durch, und der zweite Teil des Wortes bedeutet so viel wie werfen. Ne? Das heißt, der alles durcheinander wirft. Das heißt, der verursacht ein totales Chaos. Natürlich, in dem Moment, gell, wo ich die Wahrheit anfange aufzulösen, entsteht da draußen ein totales Chaos. Was soll ich denn jetzt noch glauben? Was ist denn jetzt noch die Wahrheit? Wohin soll ich mich noch wenden? Was gibt meinem Leben noch Halt? Er wirft alles durcheinander. Ist übrigens ganz spannend, dieses Wort Diabolos kommt im Neuen Testament 38 Mal vor. 35 Mal wird es mit Teufel übersetzt und 3-mal bezeichnet es das verleumderische Geschwätz. Na? Das heißt, zum Beispiel in dem ersten Timotheusbrief, die Frauen der Diakone angehalten werden, nicht verleumderisch zum Schein, dann steht dort Diabolos. Die sollen keine Diabolosse sein, keine Teufel sein, keine, die durcheinander werfen. Na, dasselbe steht dann nochmal im zweiten Timotheusbrief für alle und im Titusbrief auch nochmal. Das heißt, verleumderisch zu reden, Dinge zu reden, von denen ich nicht weiß über jemanden, ob es wirklich die Wahrheit ist, und dadurch Chaos zu stiften, das ist das Gleiche wie ein Teufel zu sein, Diabolos im Griechischen. Da werfe ich nämlich alles durcheinander. Da mache ich mich zu einem Werkzeug des Teufels. Da muss ich mich auch hinterfragen, wie schnell reden wir Dinge, die wir nicht mal beweisen können. Wie schnell reden wir Dinge, durch die wir alles durcheinander bringen. Lasst uns Acht haben auf unsere Zunge. Der Psalmist betet deswegen mal, Herr, stell Wächter vor meine Lippen. Und manchmal dürfen wir es genauso beten. Wie schnell geht sonst die Zunge doch mit uns durch? Und dann werfen wir mehr durcheinander, als dass wir es gut machen. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und das hat mich sehr schockiert, als ich das mal festgestellt habe, dass für Verleumdung im Neuen Testament das gleiche Wort wie für Teufel steht. Durcheinander bringen. Genau das macht er jetzt hier. Er verdreht alles. In dem Moment, wo ich Distanz schaffe, in dem Moment, wo ich schon Zweifel sehe an der Wahrheit, ne, diese Dialektik haben wir gerade gesehen, da kann ich jetzt auch durcheinander werfen. Was soll denn jetzt noch Halt geben? Und jetzt passiert etwas ganz Spannendes mit diesem Durcheinanderwerfen. Verfolgt er einen Kniff. Wohin geht denn jetzt der Blick der Eva in diesem Moment? Der hätte ja auch sagen können, dürft ihr nicht essen von all diesen Bäumen hier im Garten. Dann hätte sie gesagt, Entschuldigung, der hätte auch sagen können, der hätte die Frage auch anders formulieren können, dass ihr Blick am Ende, sowas gemeint, dass ihr Blick am Ende an den Bäumen des Gartens hängen bleibt, die sie alle haben dürfen. Sag mal, dürft ihr von denen essen oder nicht? Ja, das dürfen wir essen. Dann wäre ihr Blick dort gewesen, aber er richtet den Blick der Eva genau mit seiner Frage auf diesen einen Baum, den sie nicht haben darf. Warum macht er das?
Dadurch entsteht die Sehnsucht.
Ja.
Probieren.
Sehr gut, gell? Wenn wir, man kann so ein kleines Experiment machen, ne? Und bei der Fahrschule lernt man das, ne? Also man soll es vielleicht lieber doch nicht nachmachen, ne? Was rät einem ein Fahrlehrer, wenn man mit dem Auto nachts fährt und ein anderes Auto kommt entgegen? Was hat man in der Fahrschule gelernt?
Ja, einen Blick Donnerwerfer, wo man auch fahren will, also auf die Fahrbahn vor einem.
Jawohl, gell? Richtig, super. Also nicht in die Scheinwerfer des entgegenkommenden Fahrzeuges blicken. Warum nicht? Was passiert sonst?
Man wird geblendet.
Ja, man wird geblendet und was passiert noch?
Hat eine falsche Orientierung, weil man ja dahin sich orientiert.
Sehr gut, dann habe ich eine falsche Orientierung. Dann ist das Risiko, dass ich genau dahin sogar fahre und dann kracht's. Na, mein Vater hat mir mal eine spannende Geschichte erzählt. Der hatte eine Weile ein Motorrad, mittlerweile hat er es wieder hergegeben. Und er hat mir erzählt, wie er mit seinem Motorrad durch eine Ortschaft gefahren ist und er war für die Kurve etwas schnell. Und da hat er den Bordstein gesehen und hat auf den Bordstein geschaut und hat sich gedacht, oh, hoffentlich nicht an den Bordstein, nicht an den Bordstein. Wo ist er hingefahren? Natürlich gegen den Bordstein. Oder? Weil man dahin fährt, wo man hinschaut. Weil man sich dahin bewegt, wo man hinschaut. Oder? Das ist der Grund, warum es immer wieder solche spannenden Unfälle gibt, wo ein Baum neben der Straße steht und ein Auto genau gegen diesen Baum fährt. Weil man genau diesen Baum nicht fahren will und deswegen sich immer denkt, nicht dagegen. Verstehen wir? Und dann ist mein Blick schon darauf fixiert. Das tatsächlich das ist ein psychologisches Phänomen. Das Spannende ist, die Bibel kennt das. Wenn zum Beispiel der Paulus im Epheserbrief über unser neues Leben schreibt, dann schreibt er zum Beispiel zu denen, die gestohlen haben, sagt er, die sollen nicht mehr stehlen, aber dabei bleibt es nicht, sondern was macht er jetzt?
Sollen arbeiten.
Ja, genau, er zeigt ihnen, was sie stattdessen tun sollen, oder? Und die, die gelogen haben, sagt er, die sollen nicht mehr lügen, aber dabei bleibt er nicht stehen, sondern sie sollen die Wahrheit reden. Na? Verstehen wir? Das ist nämlich ganz tief drin im Menschen. Wenn ich auf das blicke, was ich nicht tun soll, dann werde ich es doch tun. Sondern ich muss etwas haben, was ich stattdessen tun soll. Das ist bei jedem unserer Kinder so. Ne? Wenn mein Kind was hat, was nicht nehmen soll, wir haben jetzt ja hier nochmal ein kleines Mäuschen, ne? Die ist jetzt ein Jahr alt und die hat denselben Dickkopf wie ihr Vater. Wen wundert's? Ne? Und das Spannende ist, wenn die jetzt was hat, was sie nicht nehmen soll, dann nimmt man das so einem kleinen Kind mal weg und dann macht's einen riesen Aufstand. Aber man kann so einem kleinen Kind auch stattdessen etwas anderes geben, was es benutzen kann. Woran es auch Freude hat. Und auf einmal wird es keinen Terror machen. Verstehen wir? Das ist ein ganz einfaches biblisches Prinzip. Der Satan nutzt es aus und lenkt Evas Blick schon auf den Baum. Und dadurch entsteht eine Sehnsucht. Was ich sehe, das beschäftigt mich innerlich. Und das ist auch die große Frage an uns. Wohin wird denn unser Blick so alles gelenkt? Womit beschäftige ich mich? Was schaue ich mir an? Was sehe ich mir an? Was höre ich mir an? Was lese ich mir durch? Seht ihr, das Auge ist wie das Fenster unserer Seele, sagt der Herr Jesus einmal. Und wenn das Fenster schon, wie das Licht unserer Seele, ist das Auge, sagt der Herr Jesus. Und wenn das Licht schon Finsternis ist, wie dunkel muss es dann erst in uns sein? Was sehe ich mir an? Das hat eine Macht, das entwickelt eine Macht in mir. Was gucke ich mir an im Internet? Was mache ich? Wohin schaue ich? Na, oder auch in den Katalogen. Versteht? Die Werbung nutzt es ja ganz geschickt aus. Um Sehnsüchte in uns zu wecken für Dinge, die wir gar nicht brauchen würden. Aber dann meinen wir plötzlich, wir müssen es haben. Denkt nur mal an den David, gell? Wie hat der Blick auf die Bathseba in ihm die Sehnsucht geweckt? Dabei hatte der eine ganze Handvoll Frauen. Verstehen wir? Wohin sehe ich? Mit meinen Augen, physisch, aber auch geistlich. Was höre ich mir an, womit beschäftige ich mich? Der Satan schafft ihr den Blick der Eva genau auf diesen Baum, den sie meiden sollte, zu lenken. Und die Frage auch noch zu verdrehen. Der wirft alles durcheinander. Und jetzt ist es spannend, was die Eva antwortet. Wir wollen einen kleinen Sprung machen hier an der Stelle, mal in den Vers 3 hinein. Was antwortet die Eva jetzt dem Teufel? Achtet mal auf ihre Antwort. Zwei ganz entscheidende Punkte. Die sagt ihm, nein, nein, das stimmt so nicht, gell? Wir dürfen von den Früchten der Bäume im Garten essen und statt dann da zu bleiben bei denen, was sie alles haben. Aber von der Frucht des Baumes, die in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, davon sollt ihr nicht essen und sie nicht anrühren, damit ihr nicht sterbt. Zwei Dinge verrät die Eva da über sich. Das erste, hat Gott es wirklich gesagt, was die Eva hier sagt? Nein, das hat er natürlich nicht gesagt. Das heißt, das Erste, was die Eva über sich verrät, ist, dass sie eigentlich ein Problem hat, nämlich welches? Sie kennt Gottes Wort nicht wirklich. Das ist ein Riesenproblem. Jetzt mag man sagen, ach komm, Friede, bitte, das ist zu kleinlich. Aber ich behaupte, das ist ein Riesenproblem. Es ist ein Problem, ob ich was dazusetze zu Gottes Wort oder ob ich etwas wegnehme. Na, wenn ich etwas wegnehme, dann leuchtet uns das sofort ein, das passt nicht. Aber auch der Zusatz ist nicht gut. Na? Wir Frommen neigen eher dazu, dass wir was dazusetzen noch zu Gottes Wort. Das haben die Pharisäer auch gemacht, die haben das gut gemeint, oder? Als sie aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkamen, haben die geistlichen Führer Israels und dann auch die Pharisäer, die haben ja das dann stark vertreten, die dann später aufkamen, ne? Die haben um diese Gebote Gottes noch einen Zaun mit ihren Geboten gemacht. In der Hoffnung, dass wenn ich diesen Zaun schon nicht übertrete, dann übertrete ich Gottes Gebote schon gleich gar nicht. Hat das funktioniert? Natürlich nicht. Na, am Ende haben sie genau dadurch sogar die Menschen davon abgehalten, Gottes Willen wirklich zu tun. Das, was der Herr Jesus ihnen ganz deutlich sagt, dass sie jetzt menschliche Überlieferungen über sein Wort stellen. Und in der Offenbarung warnt uns der Johannes vor beidem, dazuzusetzen oder hinwegzunehmen. Beides dürfen wir nicht tun. Die Eva setzt dazu und das hat ein Riesenproblem, das es mit sich bringt. Was ist denn der Zusatz, den sie dazu packt zu Gottes Wort? Schaut nochmal in den Vers 3, was ist denn der Zusatz?
Sie nicht einmal berühren.
Sie nicht einmal berühren, das hat Gott ja gar nicht gesagt. Er hat nur gesagt, ihr sollt nicht davon essen, sonst werdet ihr sterben. Und jetzt stellt euch mal den späteren Fortgang der Geschichte vor. Der Teufel bezeichnet in der Folge Gott als Lügner, oder? Und jetzt stellt euch das vor, die Eva geht an die Frucht und sie langt die Frucht an und was passiert? Ja, natürlich passiert nichts. Aber es passiert nicht nichts, weil Gott ein Lügner ist, sondern es passiert nichts, weil Gott es gar nicht gesagt hatte. Und was bestärkt dieser Moment in der Eva? Die Schlange hat recht. Gott ist wirklich ein Lügner. Da passiert gar nichts, wenn ich die anrühre. Aber das war auch nie das, was Gott gesagt hat. Merken wir etwas. Das ist ein ganz großes Problem. Wie gut kenne ich denn Gottes Wort? Lasst uns immer wieder uns selbst hinterfragen, auch beim Forschen in der Schrift, was hat Gott wirklich gesagt? Und was sind vielleicht Zusätze, die irgendein Prediger gesagt hat, die ich irgendwo gelesen habe, die ich mir selber ausgedacht habe, die, wie auch immer, ne? Was hat Gott gesagt und was hat er nicht gesagt? Auch der Zusatz ist am Ende nicht hilfreich. Das ist das Erste. Das Zweite, was wir hier über die Eva lernen, ist noch was Spannendes, nämlich, was ist der Grund, dass sie nicht essen will von dem Baum? Bitte? Was ist der Grund, dass sie nicht essen will? Vor was fürchtet sie sich?
Sie möchte nicht sterben.
Jawohl, sie möchte nicht sterben. Das ist der einzigste Grund. Was müsste der Teufel jetzt nur noch machen? Was muss er nur noch machen? Das alles, was die Eva zurückhält, ist die Angst, ich könnte sterben, wenn ich von dieser Frucht nehme. Was muss der Teufel jetzt nur machen?
Ihr die Angst nehmen.
Und das tut er in der Folge ja auch. Verstehen wir? Denkt mal an den Josef. Das ist das Paradebeispiel als Gegenstück zu dieser Stelle. Der Josef, na, als junger Mann in Ägypten, oder? Und dann kommt diese Frau des Potiphar, die ihn bedrängt, ne? Und da kann man sich vorstellen, dass das keine einfache Situation auch für diesen jungen Josef gewesen ist, dort in Ägypten. Und die bedrängt ihn ja nicht nur einmal, da heißt es, die drang ja immer und immer wieder, dann täglich auf ihn ein. Und dann kommt dieser Moment, wo sie allein mit ihm ist. Und dann packt sie ihn schon und sagt, lieg bei mir, Josef. Und was antwortet ihr der Josef? Was hält denn Josef zurück, diese Sünde zu begehen? Was sagt er? Wie sollte ich solch ein Unrecht tun und sündigen wider Gott? Da ist es nicht die Angst vor der Strafe, die ihn hält, sondern was? Was hält denn Josef zurück? Seine Liebe zu Gott, seine tiefe Beziehung zu Gott. Verstehen wir? Was hält mich zurück? Es ist nur die Angst vor der Strafe, die mich zurückhält, Dinge zu tun. Na, manchmal darf auch, verstehen wir, es ist schon richtig, manchmal darf auch ein gewisses Erschrecken über die Konsequenzen mich zurückhalten. Aber wir dürfen darauf hinleben und drängen, dass unsere Beziehung der elementare Baustein wird. Dass es die Liebe zu Jesus ist, die mich hält. Was hält mich? Wie tief ist meine Beziehung zu ihm? Verstehen wir, wie elementar das ist, was der Teufel tut, wie geschickt er vorgeht, diese Distanz zu schaffen, nicht von Elohim, nur von Elohim und nicht von Yahweh zu reden. Dieses Verdrehen des Wortes Gottes, gell? Dieses Infragestellen und Zweifel säen, das wird ganz elementar an diesem Punkt. Nicht die Beziehung hält die Eva mehr zurück, sondern nur die Furcht vor der Strafe. Was hält mich? Seht ihr, das ist so gewaltig, als der David betet. Na, es gibt ja zwei schöne Beispiele, die Sauls Buße und die Davids Buße. Na? Was war denn bei der Sauls Buße? Was meint man damit, wenn man so von der Sauls Buße redet? Also bitte, der Ausdruck steht so nicht in der Bibel, gell? Aber vielleicht hat es schon mal jemand gehört. Was ist denn damit gemeint von der Sauls Buße? Was ist denn eine Saul Buße gewesen? Als der Saul die Amalekiter bekriegen sollte. Na, da hat er ja nicht das getan, was der Samuel ihm befohlen hat im Auftrag Gottes, sondern er hat ja den Agag und seine Familie am Leben gelassen und er hat ja auch von den Tieren am Leben gelassen, die besten Stücke, und hat sich dann da schön rausgeredet, und der Samuel stellt ihn dann zur Rede und sagt ihm dann auch, dass Gott ihn als König verworfen hat. Und jetzt wird dem Saul Angst und Bange. Und der Samuel dreht sich um und will weggehen, dreht der Saul sich um und packt den Samuel an seinem Gewand, und der Samuel reißt sich los, und es reißt sogar ein Stück von diesem Gewand vom Samuel ab, und dann sagt der Samuel, so hat Gott auch das Königreich von dir gerissen, um es einem Besseren zu geben. Und dann sagt der Saul, bitte kehr doch mit mir um, na, dass ich Buße tue und dass du mich ehrst vor dem Volk. Und was ging's dem Saul in seiner Buße nur? Um seine Ehre. Er wollte König bleiben. Er wollte weiter geehrt sein vor dem Volk. Das ist eine Saulsbuße. Wie oft geht es mir in meiner Buße nur um meine Ehre, um mein Ansehen, um meine Anerkennung? Und jetzt kommt der David, der sich ja auch schwer versündigt hat. Man müsste sagen, eigentlich doch schwerer wie der Saul. Der hatte ja Ehebruch und 19-fachen Mord zu verantworten dort in der Geschichte mit der Bathseba. Aber als ihm diese Sache aufgeht, betet er den 51. Psalm, und dann ist es bewegend, was er sagt. Dem David geht es in keinem Wort mehr um seinen Königsthron, sondern nur noch um eins bittet er Gott, nämlich, dass er was nicht tut. Nimm, weiß es jemand. Was soll er nicht von ihm nehmen? Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Das war es, was der David wollte. Dem David war das ganze Königtum an dieser Stelle egal. Wenn Gott mich verwirft als König, ist mir alles egal. Hauptsache, meine Beziehung zu Gott kommt wieder in Ordnung. Hauptsache, ich darf wieder in seiner Gegenwart leben. Das war das Ansinnen des Davids. Und was ist es bei mir? Für was schlägt mein Herz? Geht es mir am Ende um meine Ehre, um mein Ansehen, um meine Ziele? Oder geht es mir in dieser Tiefe um die Beziehung zu dem lebendigen Gott? Denn Josef hält genau diese Beziehung zu dem lebendigen Gott zurück, diese Sünde mit der Frau des Potiphar zu begehen. Und bei der Eva ist es der Mangel an Beziehung, der am Ende ein Baustein dahin ist, dass sie genau das tut, was sie nicht hätte tun sollen. Und wie ist es bei mir? Und jetzt ist es spannend, hier geht es ja genauso weiter. Ne? Die Schlange dreht jetzt den Spieß um im Vers 4. Ne? Und jetzt lässt sie alle Masken fallen und bezichtigt Gott als Lügner, ihr werdet durchaus nicht sterben. Das ist es, was sie jetzt tut. Jetzt wird es ganz offenbar. Jetzt nimmt sie der Eva diese Angst. Und jetzt auf diese Distanz, die bereits geschaffen wurde, setzt sie jetzt auch die Begründung, Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennen Gutes und Böses. Das heißt, alles, was Gott wollte, ist nur, dass ihr nicht eine höhere Erkenntnis bekommt. Das heißt, wie stellt jetzt der Teufel Gott in den Augen der Eva und des Adams dar? Was zieht er jetzt endgültig in Zweifel? Gottes Liebe. Ja, verstehen wir? Gottes Liebe. Der hat keine Liebe, keine gute Motivation. Dem geht es nur darum, dass ihr nicht besser seid. Dass ihr nicht seid wie er. Der will euch nur klein und in Abhängigkeit halten. Jetzt zieht er Gottes Liebe in Zweifel. Das ist etwas, was er so gerne tut. Verstehen wir? Aber dazu muss er auch eine Distanz schaffen, weil je tiefer meine Beziehung zu Jesus ist, verstehen wir, je tiefer ich in seinem Wort gegründet bin, da weiß ich, Gott liebt mich. Ganz gleich, was außenrum passiert, diese Tatsache steht. Und wenn ich nicht verstehe, was in meinem Leben passiert, wenn ich all das Schwere in meinem Leben nicht auf die Reihe bekomme, eins weiß ich, Gott liebt mich und er hat einen guten Weg. Verstehen wir? Als die Martha und die Maria, weil der Lazarus so schwer krank ist, Jesus rufen lassen, da kommen sie an diese Situation, dass Jesus nicht reagiert, dass er nicht kommt, dass der Lazarus stirbt. Und dann heißt es in diesem, wie ein Einschub, in dem, ich meine, der fünfte Vers ist es, da wird es beschrieben, wie Jesus entscheidet, ich gehe nicht hin. Und dann ist wie ein Einschub in diesem 11. Kapitel des Johannes-Evangeliums, wo es auf einmal heißt, Jesus aber liebte den Lazarus und die Maria und die Martha. Und dann geht die Geschichte wieder weiter. Das ist wie ein in Erinnerung rufen, auch wenn Jesus sich nicht so verhält, wie ich es erwarten würde. Er liebt mich. Lassen wir uns diese Liebe Gottes nicht in Zweifel ziehen. Aber verstehen wir, je tiefer meine Beziehung zu ihm wird, umso tiefer werde ich diese Liebe begreifen, auch in den Stunden, wo alles anders ausschaut. Die Eva fällt jetzt genau über diesen Punkt. Der liebt euch gar nicht. Der meint es gar nicht gut mit euch. Der will nur verhindern, versteht ihr, dass ihr groß werdet, dass ihr unabhängig werdet. Seht ihr, und genau das ist der Gedanke heute auch, wenn wir in die Welt hineinschauen. Das ist Sünde in ihrem Kernwesen, dass ich selbst machen will und selbst bestimmen will. Aus eigener Kraft und die eigenen Gedanken. Aus welcher Quelle lebe ich? Lebe ich aus dieser Abhängigkeit und lebe ich in seinen Gedanken und Wegen? Oder ist es meine Kraft und sind es meine Wege? Das dürfen wir uns auch hinterfragen an dieser Stelle. Jetzt gäbe es hier noch so manches Spannendes auch in den folgenden Versen zu berichten, aber ich sehe, wir sind jetzt schon bei einer guten Stunde. Ich würde einfach aufhören und würde euch ermutigen, daheim noch ein bisschen dieses Kapitel zu studieren. Lest auch mal in diesem Zusammenhang den 1. Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 15 und 16. Da werdet ihr sehen, das, was jetzt passiert, ist genau das, was Johannes dort beschreibt. Und ich denke, wir haben einiges sehen dürfen heute Morgen über die Art, wie der Satan vorgeht. Aber wir haben auch gesehen, warum ich deswegen keine Angst haben muss. Ich soll ihn ernst nehmen, aber ich muss keine Angst haben, weil ich habe in Jesus Christus den, der Hölle, Tod und Teufel besiegt hat. Und zu ihm wollen wir Zuflucht nehmen und in sein Wort wollen wir uns hineingraben und vertiefen und dankbar annehmen im Glauben, was er in seinem Wort uns zusagt. Und daran wollen wir prüfen, was wir hören, was wir sehen, womit wir konfrontiert werden. Und das darf uns Richtschnur und Leitschnur sein für jede unserer Entscheidungen. Ich möchte an der Stelle schließen und ja, einfach wie gesagt ermutigen. Studiert diese Verse noch ein bisschen fertig, da steckt noch so viel drin. Über das Vorgehen Satans, aber auch über das, wie Adam und Eva reagieren und auch damit manches an wertvollen Gedanken für uns und unser Leben. Amen.
Amen.
Dann würde ich zum Schluss noch beten, wenn ich darf.
Sehr gerne.
Ja. Herr Jesus, Und jetzt danken wir dir von ganzem Herzen für dein kostbares und wunderbares Wort. Herr Jesus, und gib doch Gnade, dass wir da immer wieder tiefer hineingraben und dass wir immer tiefer erkennen, wie herrlich und wunderbar und groß du wirklich bist. Und dass wir dein Wort wirklich zur Richtschnur all unserer Entscheidungen, unseres Denkens machen. Dass wir nichts hinzusetzen und dass wir nichts hinwegnehmen, sondern dass wir es einfach so nehmen im Glauben, wie es dasteht. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für deinen wunderbaren Geist, den du uns auch geschenkt hast, dein Wort zu verstehen. Und ich danke dir auch, dass wir uns bergen dürfen in all unserer Schwachheit bei dir. Herr, wir sind schwach, aber du bist stark. Du bist unsere Festung, in der wir Zuflucht haben, auch vor den listigen Angriffen des Satans. Und erfreuen wir uns, dass wir geborgen sind in dir. Großer und wunderbarer König, dir sei Lob und Ehre in Ewigkeit. Amen.
Amen.